Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Erkennen Sie dieses Geräusch hier? Das war für sehr viele mal die maximale Genugtuung. Ein nagelneuer iPod. Das war das Gerät schlechthin vor 20 Jahren. Das klang nach Zukunft damals. Es gab fast so einen kleinen Fetisch eigentlich. Und dieser Fetisch, der hat Apple zum Megakonzern gemacht. Aber jetzt ist es natürlich vorbei. Der iPod, der wird eingestellt, gehört zur Vergangenheit, nicht mehr zur Zukunft. Und was da passiert ist in diesen 20 Jahren dazwischen und wie das eigentlich heute so ist mit Geräten, die wir nicht mehr weglegen wollen, gibt es sie eigentlich überhaupt noch, außer Smartphones? Das schauen wir uns gleich an. Hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir bleiben jetzt mal beim Verhältnis zwischen uns Menschen und den Maschinen, denn eine unserer liebsten Maschinen, die hört jetzt auf, der iPod von Apple, der wird nicht weiter produziert. Vor 21 Jahren, da kam der erste iPod auf den Markt, war damals natürlich seiner Zeit weit voraus. Mittlerweile hinkt er der Zeit massiv hinterher, weil die Zeit von MP3-Playern, die ist eigentlich gefühlt schon ewig vorbei, wobei der iPod vielleicht halt eben auch ein bisschen mehr ist als einfach nur so ein MP3-Player. Spreche jetzt drüber mit Tobi Müller, Kulturjournalist und Autor des Buches Play, Pause, Repeat, was Pop und seine Geräte über uns erzählen. Herr Müller, was hat denn der iPod über uns erzählt? Wieso ist der so unglaublich erfolgreich geworden vor 20 Jahren?
Na, es hatte schon lange nicht mehr ein Bedürfnis gegeben in der Popkultur und der Fans, der Hörerinnen und Hörer, das so dringend befriedigt werden musste wie ein funktionierender MP3-Player. Also man kann den Erfolg des iPod auch mit der Dürre davor beschreiben, weil es einfach keine richtigen MP3-Player gab. Also alle großen Firmen hatten Angst, welche zu produzieren, weil sie Angst vor Prozessen hatte. Wir erinnern uns, die Urheberrechtsdebatten, Napster wurde gerade zu einem riesengroßen Ding, also eine illegale Tauschbörse mit MP3s, die quasi von Rechner zu Rechner getauscht worden sind. Und auch Napster wollte Geld verdienen und mit den Plattenfirmen sprechen. Das haben die aber mit sich nicht machen lassen. Und wer das geschafft hat, war eben Steve Jobs von Apple und hat ihnen gesagt, ihr müsst das Album unbundeln. Das heißt, ihr müsst einzelne Songs anbieten. Das war der eigentliche springende Punkt. Und die haben da gesagt, ja, Apple ist so eine kleine Firma, 3% Marktanteil, das machen wir mal versuchsweise. Ne? Und dann kam 2001 im Frühling iTunes. Steve Jobs hat dann diesen Player tatsächlich entwickeln lassen. Der kam dann im Herbst 2001 und das war quasi der Startschuss für die zweite Karriere von Apple. Ist heute die teuerste Firma der Welt. Also wir konnten einfach 10 Jahre lang gar nichts machen mit diesen Files, mit diesen CDs. Wir konnten keine Playlists anfertigen und so weiter. Und Steve Jobs hat erst die Plattenfirmen überzeugt und dann uns.
Das ist sozusagen die praktische Seite. Der iPod war unheimlich praktisch. Wir konnten plötzlich so viel Musik überall hören, wo wir wollten. Das gab es vorher einfach nicht so richtig. Aber das Ding war ja nicht nur praktisch, sondern das sah ja auch super aufregend aus. Das ist irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Was hat denn den Reiz damals so groß gemacht, so technologisch und designmäßig?
Na, den Walkman kannten wir ja schon seit 1979 oder 80, ne? Aber das ruckelte halt alles ein bisschen doof irgendwann, obwohl es dann auch so Anti-Schock-Systeme gab. Das war natürlich toll, dass da nichts mehr geruckelt hat beim iPod, obwohl der erste hatte noch ein kleines Laufwerk drin, muss man sagen. Die zweite Generation hatte dann den Flash-Speicher, ne, wie wir das heute kennen, wo einfach nichts mehr geruckelt hat. Aber natürlich auch dieses Design, ne, was dann kam mit den iMacs, die kamen ja 1999, das ging da alles Schlag auf Schlag, 2001 iTunes, dieses wahnsinnig schöne, ein bisschen an die alten Braungeräte aus Deutschland erinnerte, minimale Design, als wäre es ein alter Rasierer von Opa oder eine elektrische Zahnbürste. Das lag gut in der Hand. Das Geräusch, was sie gespielt haben ganz am Anfang, was sehr angenehm war, obwohl es ja gar nichts Mechanisches an sich hatte. Das war ein rein digitales Gerät, aber hat noch so ein bisschen Mechanik, noch so ein bisschen Nostalgie vielleicht simuliert. Das war bestimmt alles auch mit ausschlaggebend, dass Apple da eben das Rennen gemacht hat und kein anderer Anbieter. Aber eben das Wichtige war, dass er die Deals gekriegt hat mit der sehr mächtigen Musikindustrie. Und so haben wir da dann wirklich eingeübt, wie wir quasi heute Musik hören. Ne? Also dass wir eben nicht Alben hören, sondern auch einzelne Songs. Da war natürlich der iPod entscheidend.
Das war der Anfang damals. Ich finde es ja eigentlich spannend, dass wir erst jetzt den iPod begraben sozusagen. Also gefühlt braucht ja schon ewig, seit Ewigkeiten niemand mehr einen MP3-Player. Diese Entscheidung von Apple kommt eigentlich ziemlich spät, oder? Den iPod jetzt einzustellen.
Das stimmt, ja, weil man denken könnte, man kann das alles auf dem Smartphone, welche Provenienz auch immer, tatsächlich machen. Und das stimmt auch. Das ist der eigentliche Bruch, der schon ein bisschen länger her ist. Dass der iPod ist natürlich ein Gerät der Speicherära, ne? Also wo es um lokalen Speicher ging, um Storage, wie man dann immer Englisch sagt. Und das iPhone war das Gerät, wo gestreamt werden konnte, auch mobil. Dann das ist natürlich der eigentliche Paradigmenwechsel. Ich glaube aber schon auch, dass viele Leute fast ein bisschen nostalgisch sind. Ne? Also, dass sie dann ein Gerät haben, was eben dann nicht das Smartphone ist, wo sie sich auch mal ein bisschen abkoppeln können. Natürlich wurden die später auch internetfähig. Man hat ja auch versucht, quasi ein Bildmedium daraus zu machen, ein kleiner Bildschirm. Gerade bei Jugendlichen und Kindern war das sehr beliebt, ein Absatzmarkt. Aber das war dann irgendwann nicht mehr so richtig entscheidend. Wie gesagt, es ist ein Gerät aus der Ära des Speicherns, da sind wir drüber hinweg. Wir machen mittlerweile alles in der Cloud und es braucht dieses Gerät eigentlich schon länger nicht mehr. Aber jetzt hat man dann doch gemerkt, dass es das wahrscheinlich dann nur noch auf ja, Trödelbörsen oder so. Ja. Vielleicht gehen die Preise jetzt rauf. Also schmeißen sie nicht weg, wenn sie zu Hause welche haben.
Und kann es sein, dass das iPod auch ein Gerät aus der Ära der Geräte ist? Weil wenn ich jetzt so nachdenke, was es heute so für Geräte gibt, die wir vielleicht so fetischartig vergöttern oder so, neben Smartphone fällt mir da nichts ein. Haben Sie da zum Schluss noch eine kurze Idee, was das heute eigentlich sein könnte?
Ich glaube, die Wearables, das sind die Trackers, die im Gesundheitssystem wahrscheinlich immer eine größere Rolle spielen werden, wo wir unseren Puls und unsere Gesundheit messen, die Schritte, die wir tun und so weiter. Das können Smartphones nur zum Teil machen, noch nicht alles. Das andere sind aber klar auch die Produkte, glaube ich, die uns dann doch vom Internet wegnehmen. Denken Sie an den ganzen Outdoor-Markt, an die Laufschuhe, an die Sneakers, an die Gravel-Bikes, an die E-Bikes und so weiter. Ich glaube, der Produktfetisch wird nicht untergehen, aber er wird nicht unbedingt nur ausschließlich über Internetgeräte befriedigt werden.
Das sagt der Kulturjournalist und Autor Tobi Müller zum Produktionsstopp jetzt des Apple iPods, 21 Jahre nach dem allerersten iPod. Herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt sprechen wir über Russland und zwar über die Kunst- und Kulturszene dort in diesen Wochen. Über die hören wir ja gar nicht so viel. Wenn es irgendwie um Kunst und KünstlerInnen geht, dann meistens um so welche, die auswandern, wie dieser Rapper hier.
Ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um zu verstehen, dass ich jetzt gerade wegen unseres Volkes, des Staates und des Präsidenten leide. Und nicht, weil Europa Sanktionen gegen mich verhängt. Ganz zu schweigen davon, dass dies im Vergleich zu dem, was jetzt mit den Ukrainern passiert, nur eine Kleinigkeit ist.
Das ist der Rapper FaZe, der Russland verlassen hat vor ein paar Wochen. Heute ganz aktuell haben wir gelesen, die Pussy Riot-Musikerin Maria Aljochina, die ist auch aus Russland ausgewandert. Viele gehen, aber was machen die, die in Russland bleiben? Wie sieht Kunst und Kultur in Russland gerade aus? Wie sieht das Leben von KünstlerInnen gerade aus? Die ARD-Moskau-Korrespondentin Marta Wilczynski hat immer wieder mit Kulturschaffenden in Russland gesprochen in den letzten Wochen. Und über ihre Eindrücke sprechen wir jetzt hier. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Wie würdest du das denn zusammenfassen? Wie hat sich die Kunst- und Kulturwelt in Russland verändert in den letzten Wochen? Was ist anders geworden?
Es gibt tatsächlich eine Oberfläche und dann das, was da drunter ist. Also wenn man jetzt nur oberflächlich schaut, dann wirkt es irgendwie so, als sei alles beim Alten. Also es finden nach wie vor Theatervorführungen statt, Ballettaufführungen, es gibt Konzerte. Aber unter der Oberfläche stellt man dann eben fest, dass viele Ballettstars ausgereist sind und jetzt an Theatern zum Beispiel in den Niederlanden oder Großbritannien Einstellungen haben. Dass eben FaZe ist ja nicht der einzige Rapper, der gegangen ist, dass die nicht mehr da sind. Es gibt einige, die hier sind, weiterhin auftreten, aber dann zum Beispiel sich weigern aufzutreten, wenn die Veranstalter solche Symbole wie das Z, was etabliert wurde für die Unterstützung der sogenannten Spezialoperationen in der Ukraine, wenn sowas ausgestrahlt werden soll, dass sie dann sagen, okay, dann treten wir eben nicht mehr auf. Also die auch regelmäßig in Konflikt geraten. Also wie gesagt, an der Oberfläche wirkt alles normal, ist es aber nicht.
Können die denn überhaupt raus jetzt gerade mit ihren Position, also wenn wir davon ausgehen, dass die meisten vielleicht kriegskritisch sind, Putin-kritisch sind, du hast ja sehr viele getroffen. Sind die ängstlich? Gehen die noch raus mit ihren Positionen oder sind die alle sozusagen erstickt in den Repressionen?
Es geht tatsächlich rechtlich fast gar nicht mehr. Ich habe eine Künstlerin getroffen, Marina Antonovna, die hat vorher gar nicht so richtig politische Kunst gemacht. Also sie hat Waldtiere auf dunklen Grund gemalt, vor allem so rote Hasen. Das war so ihr Markenzeichen. Sie sagte, das ist so ein Symbol für die russische Gesellschaft. Also ein Tier am Ende der Nahrungskette, was eher verängstigt ist, aber dennoch irgendwie Kräfte entwickeln kann. Das war so ihre Kunst. Aber als dann eben Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hat sie eine Leinwand in den Farben der Ukraine bemalt, also in Blau und Gelb, und eine weiße Taube darauf gemalt und ist damit rausgegangen und hat damit so quasi ihren Protest geäußert. Nur irgendwann wurden dann Gesetze verschärft, die selbst das Zeigen einer Friedenstaube auf einer ukrainischen Flagge gefährlich machen, in der Hinsicht, dass es eine Diskreditierung der Streitkräfte bedeuten könnte oder dass es dass es Fakes über die Aktivitäten der Streitkräfte verbreiten würde, wenn man zum Beispiel sagt Nein zum Krieg, weil eben aus offizieller Sicht das, was dort passiert, kein Krieg ist, sondern eine militärische Spezialoperation. Und da merkt man, dass selbst solche kleinen, auch Kunstprotestaktionen sehr, sehr heikel geworden sind. Viele haben sich zurückgezogen, äußern nur noch im Internet ihren Protest. Aber wie gesagt, auch da kann man schon gar nicht mal das Wort Krieg benutzen. Viele umschreiben es. Also die, die noch hier sind und wirklich kritisch sind, die versuchen irgendwie weiter diese kritische Position zu äußern. Aber es gibt Geldstrafen, es gibt auch erste Haftstrafen. Und da hat mir zum Beispiel diese Künstlerin Marina Antonovna gesagt, dass sie auch weder das Geld hat noch die Zeit, um eben Strafen zu bezahlen oder abzusitzen.
Wir haben ja im Westen, glaube ich, oft den Eindruck, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler in Russland eben eher Putin-kritisch sind und Krieg-kritisch. Aber du hast mit verschiedenen Leuten gesprochen und auch mit diesem jungen Musiker hier, der Folgendes sagt.
Die Einstellung in Russland ist eine imperiale. Wir holen uns in jedem Fall zurück, was unseres ist. Wir verjagen die Vertreter des transnationalen Finanzkapitals aus Osteuropa. Das ist unumgänglich. Wir haben souveräne Rechte, können selbst entscheiden auf unserem Territorium. Und selbstverständlich gehört die Ukraine zu diesem russischen Territorium, allein historisch gesehen.
Das sind ziemlich klare Worte von so einem jungen Musiker. Was sind das für Leute, die sowas sagen? Und ist das die Minderheit in der Kunstkulturszene?
Also in der breiten Kunstkulturszene würde ich sagen ja, aber eben nicht in der Gesellschaft. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eben diese sogenannte Spezialoperation unterstützen, auf Basis dessen, was sie über den Medien transportiert bekommen, was dort vor sich geht. Also die russischen Staatsmedien sagen, es geht dort um den Schutz der russischsprachigen Bevölkerung, dass in der Ukraine vermeintliche Nazis und Faschisten an der Regierung seien, die es zu bekämpfen geht. Und aber auch letztlich, dass man der Ukraine seine Daseinsberechtigung abspricht, indem man eben sagt, Russen und Ukrainer waren immer eins und eigentlich war ja der Zerfall der Sowjetunion die größte Tragödie und es geht jetzt darum, das rückgängig zu machen. Viele Russinnen und Russen haben diese Einstellung, die auch sagen, ja, wir sollten einfach wieder vereint sein. Sie sagen dann direkt auch, wir sind gegen Krieg, aber nichtsdestoweniger sei es jetzt richtig, vor allem auch, weil es doch der Westen sei, der durch die Ukraine hindurch jetzt Russland bedrohe. Also auch das eine der Haupterzählungen. Insofern war das schon sehr interessant. Ich bin nämlich zu diesem Konzert in St. Petersburg gegangen, einfach um mal so zu horchen, wie sich so diese vermeintliche Normalität im Moment anfühlt, und war dann doch sehr überrascht, wie offen dieser Sänger Ilja dann über diese Position gesprochen hat.
Wenn wir über Repression sprechen, dann denken wir da immer so an staatliche, offizielle Repressionen. Aber wie nimmst du denn die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Weil kürzlich wurde ja der Leiter von einem Dokumentarfilmfestival angegriffen auf der Straße vor dem Kino. Kommen die Repressionen immer von Staatsseite oder auch von normalen BürgerInnen?
Das ist es eben, dass viele Künstlerinnen und Künstler nicht nur Angst haben vor dem Gesetz, sondern eben von diversen nationalistisch gestimmten Gruppen, die meinen, im Sinne des Kreml das Richtige zu tun. Es gibt diverse Theorien, ob die jetzt bezahlt sind oder ob die das einfach von sich aus machen. Aber solche Angriffe wie jetzt auf den Leiter des ArtDoc-Fests, das ist ein renommiertes Dokumentarfilmfestival, hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Ich selbst war einmal in einer Kinovorführung, die dann gestört wurde. Da ist dann eine Gruppe von Leuten reingestürmt, hat auch die Zuschauer gefilmt und beschimpft. Also sowas gab es schon immer, nur tatsächlich nimmt das jetzt immer weiter zu. Und es hat von Putin eine Aussage gegeben, dass er gesagt hat, das russische Volk konnte schon immer wahre Patrioten von Verrätern unterscheiden und man werde diese Leute wie eine Fliege ausspucken, die einem in den Mund geflogen ist. Also das heißt, dass das auch einige tatsächlich als Aufruf verstanden haben könnten.
Wenn man jetzt Kunst und Kultur, wenn man da die Aufgabe sieht, dass die eigentlich dafür da ist, die Leute irgendwie zur Reflexion anzuregen, kann es gerade stattfinden im Land? Was würdest du sagen, was für ein Potenzial hat die Kunst und Kultur gerade? Oder ist das eigentlich alles, bringt das alles gerade gar nichts?
Also es gibt noch die Leute, die versuchen das weiterhin. Ich habe in St. Petersburg eine Frau getroffen, die seit 20 Jahren mit Protestplakaten, mit selbstgestalteten Protestplakaten auf die Straße geht. Angefangen hat sie damals bei den Tschetschenienkriegen und macht auch jetzt weiter. Auch sie ist erst vor einigen Tagen auch wieder angegriffen worden. Die Plakate wurden ihr aus der Hand gerissen und zerrissen. Und das, obwohl sie 76 Jahre alt ist, muss man dazu noch sagen. Dennoch macht sie weiter. Es gibt diese Leute allerdings. Da habe ich auch mit einem Meinungsforscher darüber gesprochen, ist es so, dass gerade in dieser Krisensituation sich die Menschen wirklich positionieren. Es gibt Umfragen, wonach 50% voll und ganz das unterstützen, was Putin tut, und 30% in so einer der Studienmacher nannte es situativen Unterstützung sind, so nach dem Motto, wir haben eine Krise, dann müssen wir jetzt auch zu den Unserigen stehen. Und diese Leute, wenn die sich einmal für eine Position entschieden haben, dann ist es total schwierig, sie von einer anderen Position zu überzeugen, vor allem eben auch, weil die Freiheiten so eingeschränkt sind, ja nicht nur im Alltag, was Kunst und Kultur betrifft, sondern vor allem auch der Medien.
Das sagt die ARD-Moskau-Korrespondentin Marta Wilczynski zur Lage der Kunst und Kultur in Russland in diesen Wochen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat Antisemitismus und Rassismus als Todfeinde der Demokratie bezeichnet. Beide zielten zwar zuerst auf bestimmte Gruppen von Menschen, letztlich aber auf die gesamte Gesellschaft, sagte er. Juden seien keineswegs nur ab und zu mit Antisemitismus konfrontiert oder extremen Formen wie dem Anschlag auf die Synagoge in Halle ausgesetzt. Schuster erinnerte an Populisten, Erfolge der AfD und Antisemitismus etwa auf Corona-Demonstrationen. Er äußerte sich auf einer im Internet übertragenen Veranstaltung des Deutschen Volkshochschulverbandes anlässlich des zu Ende gehenden Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Eine Reporterin des Fernsehsenders Al Jazeera ist während eines Feuergefechts im Westjordanland getötet worden. Sie war nach israelischen Angaben bei einem heftigen Schusswechsel zwischen israelischen Soldaten und militanten Palästinensern in Jenin im nördlichen Westjordanland tödlich getroffen worden. Wer die Schüsse abgegeben hatte, ist bisher unklar. Tim Aßmann.
Die erfahrene Reporterin, die seit mehr als 20 Jahren für Al Jazeera über den Nahostkonflikt berichtete, trug zum Zeitpunkt ihres Todes eine Schutzweste mit der Aufschrift Presse. Ein weiterer palästinensischer Journalist, ein Zeitungsreporter, wurde bei dem Vorfall angeschossen. Al Jazeera und Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah beschuldigten die israelische Armee, für den Tod der Journalistin verantwortlich zu sein. Dem israelischen Sender Kan sagte ein Militärsprecher, er denke nicht, dass die Reporterin von israelischen Soldaten erschossen worden sei. Die Armee kündigte eine Untersuchung an.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnete die tödlichen Schüsse als offensichtlichen Bruch mit der Genfer Konvention. Sie seien außerdem ein Verstoß gegen eine UN-Resolution zum Schutz von Journalisten, schrieb der Generalsekretär der Organisation Christophe Deloire auf Twitter. Die Ukraine steht im Finale des Eurovision Song Contest. Die Band Kalush Orchestra bekam gestern Abend mit ihrem Lied Stefania im Halbfinale genügend Punkte. Die Musiker aus der Westukraine gelten beim diesjährigen Grand Prix in der norditalienischen Stadt Turin als Favorit für den Gesamtsieg. André Schünke.
Thank you for supporting Ukraine. Mit diesen Worten bedankt sich der ukrainische Sänger des Kalush Orchestra am Ende seines Songs für die Unterstützung für sein Land. Mehr politische Botschaften gibt es nicht in diesem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Italien. Dagegen schaffen es gleich 7 Länder mit nachdenklichen Balladen ins Finale. Auch die Niederlande, die Schweiz, Armenien, Island, Litauen, Portugal und Griechenland kommen weiter. Das zweite Halbfinale des ESC findet am Donnerstag statt. Das Finale dann am Samstag.
Das Berliner Theatertreffen will mehr auf den Klimaschutz achten. Für die Jury, die jährlich etliche Inszenierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sichtet, würden Flüge nur noch in Ausnahmefällen genehmigt, sagte Festivalleiterin Büdenhölzer der Deutschen Presseagentur. Auch mit den Gastbühnen gäbe es die Vereinbarung, dass grundsätzlich keine Flüge stattfinden. Das Theatertreffen, eines der größten Bühnenfestivals im deutschsprachigen Raum, hat laut Büdenhölzer angefangen, eine Klimabilanz zu erstellen und will auch das Publikum motivieren, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Das diesjährige Berliner Theatertreffen läuft noch bis zum 22. Mai.
Madonna ist zurück, und zwar als nackte Avatarin, die die ganze Welt gebärt, und zwar ziemlich explizit. Sie liegt da quasi als eben digitale Avatarin mit gespreizten Beinen. Aus ihrer Scheide wachsen Bäume, es wachsen Blätter, es fliegen Schmetterlinge, und das alles mit der Überschrift Mother of Creation.
I saw myself as the source of existence. I was there in the beginning, and I was the spirit of love. Now I am sober. There is only the hangover and the memory of love.
Da hören wir Madonna. Ziemlich unbescheiden als Mutter der Schöpfung in diesen NFT-Videos, die sie da gemacht hat, zusammen mit dem Digitalkünstler Beeple, und zwar als Charity-Aktion. Wir wissen, mit NFTs, also mit rein digitaler Kunst, kann man ziemlich viel Geld machen in letzter Zeit. Was das genau für ein Projekt ist, was wir da von Madonna sehen, das bespreche ich jetzt mit Anna Graf. Sie ist Director NFT bei der Online-Plattform Misa.art. Hallo Frau Graf.
Einen wunderschönen guten Tag, ich grüße Sie.
Das ist ja ziemlich explizit, das Ganze. Das sind drei Videos. In allen dreien sehen wir da eben Madonna als Avatar nackt liegen, blond, blauäugig. Die Vulva scheint mir so ziemlich das höchst aufgelöste, was da zu sehen ist. Was haben Sie denn gedacht, als Sie diese Videos gesehen haben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man Madonna so ein bisschen kennt und das verfolgt hat in den letzten Jahrzehnten, ist es ja irgendwie konsequent, jetzt mit der neuen Technologie nochmal so eine Provokation zu setzen, die gleichzeitig aber in Richtung weibliche Befreiung, Female Empowerment geht, was wir im Moment in dem Bereich doch relativ häufig sehen. Und sich da jetzt auch mit Beeple, also Mike Winkelmann, zusammenzutun, der ja für diese NFT-Revolution quasi letztes Jahr gesorgt hat, ist spannend. Ich glaube, Instagram-fähig wird es nicht sein.
Das stimmt, dafür ist es dann zu explizit. Sie sagen, das ist Female Empowerment. Gleichzeitig ist es ja relativ schlicht. Und also klar, sie feiert da die Mutterschaft. Und ich sehe da jetzt aber keine weitere Ebene und nichts, was irgendwie über das Naive vielleicht hinausgeht. Ist das vielleicht typisch für NFT, so eine hypernaive Ästhetik?
Ich glaube, das ist ein erster Schritt. Wir müssen immer bedenken, dass der NFT-Space doch sehr vom Krypto-Space geprägt ist. Und wenn wir uns da einfach die Zahlen von Männern und Frauen im Vergleich angucken, ist die weibliche Zugehörigkeit auch bei den Artists noch immer unter 20%. Und wir nähern uns da gerade irgendwie einem anderen Verständnis. Was ich sehe, eine Künstlerin wie Paris Hilton, die ja letztes Jahr bereits ästhetisch etwas sehr Ähnliches gemacht hat, ebnet trotzdem auch mit solchen Methoden für viele Frauen den Weg in einen Einstieg in eine Welt, die vielleicht sonst ihnen verschlossen geblieben wäre. Also für mich ist es eigentlich ganz spannend zu gucken, was das wirklich macht, inwieweit das wirkt oder vielleicht auch nur ein Marketing-Trick ist. Letzten Endes über den Charity-Aspekt haben wir natürlich wieder die Rechtfertigung zu sagen, okay, hier tun wir letzten Endes etwas Gutes, und das halt mit einem NFT, wo wir ja doch oft noch die Hürde haben, ist das überhaupt das Richtige und wie bewegen wir uns da? Und ich glaube, alles, was da in die Richtung geht, das ein bisschen mehr Leuten zugänglich zu machen, ist durchaus positiv zu bewerten.
Ich meine, Sie arbeiten für eine Online-Plattform, wo Kunst gehandelt wird. Würden Sie sagen, das hat alles auch irgendwie künstlerischen Wert, oder ist es, wie Sie sagen, eigentlich eher ein Marketing-Ding, und da setzen sich halt zwei sehr berühmte Leute zusammen, machen damit sehr viel Geld? Ist es künstlerisch spannend?
Es ist insofern interessant, dass es auf der Plattform Superrare gespielt wird, die ja wirklich eine der, sage ich mal, künstlerisch doch höher anzuordnenden Plattformen ist. Eine kuratierte Plattform, die sich selber auch so sieht, jetzt gerade auch eine Galerie eröffnet hat. Auch Beeple versucht ja diesen Einstieg in das Galeriewesen. Er hatte in New York in der Jack Henley Gallery ausgestellt. Das ist immer mit neuen Technologien und neuen Methoden. Wir haben natürlich das disruptive Moment damit drin und müssen einfach gucken, in welche Richtung das geht. Bei uns wäre es wahrscheinlich schwierig, jetzt sowas in der Richtung zu zeigen. Wie gesagt, ich kenne die Hürden, die damit jetzt auch verbunden sind. Die Ästhetik bedient sich halt doch einer eigentlich Instagram-tauglichen, aber dann doch wieder so dargestellt, dass es eben nicht funktioniert. Also wir haben dort die ewige Jugend eigentlich der Frau von einer Künstlerin, die doch darüber hinaus ist und dann sich aber in dieser puren Ästhetik präsentiert.
Ja. Und zum Schluss ganz kurz zum Verständnis, verstehe ich das richtig? Jetzt gerade können wir die Videos ja alle sehen. Wenn die das dann heute Abend versteigern, dann sind die weg und wir können die nicht mehr sehen? Oder inwiefern spielt da NFT eine Rolle?
Nein, die Videos bleiben ja normalerweise. Also ich kann die ja auch über den Zweitmarktplatz durchaus angucken. Beim NFT geht es ja um das Digital Ownership, wem es letzten Endes gehört. Digitalkunst hatte ja, sage ich mal, vorher auch schon immer das Problem, dass sie vielleicht leichter kopierbar ist als ein Kunstwerk, was ich im Museum sehe, wo ich es hingehen müsste, es abfotografieren müsste, um es dann zu vervielfältigen. Hier habe ich das Internet und kann das vielleicht etwas schneller machen. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass es dann doch jemandem gehört. Und das ist ja auf der Blockchain verbrieft. Und das ist auch für alle einsehbar.
Und heute Abend kann man das dann kaufen, wenn man das nötige Geld hat. Da werden dann die drei NFT-Videos von Madonna und Beeple versteigert. Und ich habe gesprochen darüber mit der NFT-Director von Misa.art, einer Online-Plattform, auf der Kunst gehandelt wird. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier in Deutschlandfunk Kultur. Jetzt gehen wir zurück zu den Anfängen von Hip-Hop in Deutschland. Eine neue Serie erzählt davon, vom Anfang der 90er, wie da in einem kleinen deutschen Kaff, ganz in der Nähe von einer US-Militärbasis, die ersten Teenies anfangen wollten zu rappen, auch wenn sie erstmal nicht so richtig wussten, wie das eigentlich geht.
Was ist denn los, Mann?
Wir rappen?
Ja und?
Auf dem Schulfest?
Ja!
Wir können nicht rappen.
Ach komm.
Wir können doch nicht mal richtig Englisch.
Du vielleicht, mein Dad ist ein Ami.
Mein Dad hat sich nicht mehr gemeldet, seitdem du in die Hosen geschissen hast.
Ey.
Ja, sorry, aber es stimmt. Du hast eine 5 in Englisch.
Du auch.
Ey, Ben, wir können kein Englisch, wir können nicht rappen, Mann.
Ey, du bist so ein Pessimist. Wir können doch wenigstens mal anmelden.
Nein.
Ey, das ist unsere Chance, Mann. Wir machen Flyer, laden Sarah und Pearlin, die sehen uns auf der Bühne und boom. Love, Sex, Romance.
Nein, Mann.
Warum denn nicht?
Weil es nicht so einfach ist. Musik, Texte, Performance.
Und?
Und weil ich mich vor Sarah nicht zum Idioten mache.
Aber ich bin noch dabei.
Almost Fly, so heißt diese neue Serie, die läuft ab morgen bei Sky. Jenny Zilker hat sie für uns gesehen. Jenny, die Anfänge von Hip-Hop in Deutschland, die wurden eigentlich schon relativ häufig erzählt. In diesem Ausschnitt klingt das jetzt so ein bisschen, als würde es so mit so einem Coming-of-Age-Fokus erzählt. Was genau erzählt uns diese Serie?
Ganz genau. Also es geht um sehr viel. Erstmal ist es die Geschichte mehrerer Selbstverwirklichungen. Wir haben ja gerade schon die beiden 17-jährigen guten Freunde Walter, genannt W, gehört. Das war der, der so zweifelt an seinem Können, und sein Best Buddy Ben, der ihn da so selbstbewusst von der Seite anquatscht. Der musste als einziger schwarzer Teen in der latent rassistischen Provinz eh ziemlich dickfällig werden. Die leben eben in diesem Kaff und sind durch Zufall auf Rap gestoßen, weil plötzlich Amis, GIs in dicken Schlitten mit dicken Beats an der Schule vorbeicruisen und Werbung machen für so ein Konzert mit DJ auf der Militärbasis. Es kommt dann noch der nerdige Nick dazu als MC, und neu in der Schule ist auch ein Mädchen namens Denise, die gerade mit ihrem Vater aus Dessau gekommen ist, um die blühenden Landschaften zu suchen quasi. Das Ganze spielt ja 1990. Und die alle machen klassische Coming-of-Age-Geschichten durch, also müssen verschiedene persönliche Probleme mit Eltern, Liebe, Zukunft, Identität und so weiter konfrontieren. Alles übrigens sehr süße Figuren, also keiner ist böse. Dann gibt es noch so Nebenfiguren wie zwei auch sehr nette, trottelige Westentaschen-Gangster, die sie zwischen Drogenverkauf und Graffiti positionieren wollen, und so einen selbsternannten Manager aus der Schule, Popper mit Krawatte, der sich dann einschaltet und diese Gang aus W und Ben und Nick formiert hat, um wo sonst auf dem Schulfest zu rappen. Merken aber dann, dass Rap gar nicht so einfach ist, wenn man nicht weiß, wo der Flow versteckt ist. Das hören wir auch noch mal ganz kurz in einem Ausschnitt.
Okay, yo!
To the beat!
So dope!
So fresh!
All the ladies scream!
Ben, was denn für Ladies?
Fang du doch an!
Das ist doch Schwachsinn, wir können's nicht.
Was denn, Mann? Es läuft doch!
Hier läuft gar nichts, Mann. Nicht mal der Beat.
Alles kommt schon. Public Enemy haben auch mal angefangen.
Ja, aber nicht so.
Ja, die sind so kurz davor, aber so richtig kommt dann irgendwie nichts.
Ganz süß, ja.
Wenn ich richtig weiß, dann kommt diese Serie natürlich von SerienmacherInnen, aber auch von deutschen Rappern, die da mit involviert sind, oder? Wer steckt da alles dahinter?
Ja, die machen Musik mit, aber erstmal stecken da als Produzenten einerseits Warner TV-Serie und Wiedemann und Berg dahinter. Das sind die auch schon Para und 4Blocks und Add a Friend gemacht haben. Und die haben da viel Geld reingesteckt. Das Ganze ist ja übrigens nicht immer authentischer Ausstattungstraum. Also 1990 mit all seinen kleinen Grässlichkeiten oder Schönheiten, je nachdem. Also von Kastenhandy über erste Rhythmusgeräte, Sequencer bis hin zur Schreibmaschine. Idee und Drehbuch und Regie liegen allerdings bei Florian Garg. Der hatte vor 16 Jahren mit Whole Train vielleicht den ersten deutschen fiktionalen Graffiti-Film gemacht. Mit sehr viel Leidenschaft, kommt selbst aus der Szene. Und der hat für diese Serie dann auch noch eben einige Hip-Hop-Künstler und Künstlerinnen versammelt. Und die Musik oder die Beats in dieser Serie sollen eben auch groovy klingen. Ich denke, Vorbild für Almost Fly war auch ein bisschen diese wahnsinnig ambitionierte Produktion The Get Down von Baz Luhrmann, die er vor ein paar Jahren mit einem millionenschweren Produktionsbudget die Anfänger von Rap und Hip-Hop in der Bronx erzählt hat und dann leider sofort eingestellt werden musste, weil diese historische Authentizität eben wahnsinnig teuer ist.
Bei so Geschichten über so 90er Jahre ist ja eigentlich immer so die Frage, machen das jetzt Leute, die damals jung waren und das jetzt nochmal so nacherzählen wollen für alle anderen, die damals auch jung waren, wie wir vielleicht? Oder ist es tatsächlich auch eine Serie für Leute, die jetzt eben jung sind?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil die Probleme oder Dilemmas, in denen die HeldInnen stecken, sind natürlich eigentlich klassisches Coming of Age. Also ich will rappen, mein Vater will, dass ich Tankwart werde, ich liebe sie, aber sie mich nicht, ich kenne meinen Vater gar nicht, welchen Weg soll ich nehmen? Auch der Humor, also die weil diese beiden Provinz-Mafiosi zum Beispiel, die haben ihren Kampfhund Attila genannt, bis sie merken, dass es eine Hündin ist. Und dann heißt der Natalie. Also das sind so Witze. Oder der aus Lego gebaute Crossfader. Auf der anderen Seite liegt so viel Augenmerk auf Zeitkolorit. Und es gibt so viele damit zusammenhängende Probleme, die eben jetzt gar nicht mehr existieren. Also wo kriege ich die Platte mit dem Beat her? Kein Plattenladen hat sie. Ne? Und die Geschichten sind auch sehr langsam erzählt. Vielleicht, weil man es nicht schneller konnte, vielleicht aber auch, weil diese prädigitale Zeit eben auch noch langsamer war. Und dann habe ich mich natürlich schon gefragt, ob moderne Teens diese entschleunigte Erzählweise überhaupt diggen, also ob die überhaupt genug Interesse aufbringen. Für die Erwachsenen, also uns, die wir das ja genau mitgekriegt haben, sind auf der anderen Seite diese erzählten Probleme einfach ein bisschen zu niedlich. Es gibt keine Antagonisten, keine Gefahr für Leib und Leben. Also die Serie hängt so ein bisschen dazwischen, aber Respekt, dass man es versucht, dass Herr Garg das also durchgesetzt hat. Man merkt auf jeden Fall bei den Figuren viel Liebe zum Detail und sehr viele Ideen.
Aber Skepsis höre ich da schon raus, oder? Oder ist, insgesamt ist das jetzt eine Empfehlung oder eher nicht so?
Ja, wie gesagt, die Serie wird ihre Zielgruppe hoffentlich finden, um mal so ein kaltes Marketing-Vokabular zu benutzen. Ich mochte die Figuren, da gibt es noch den Hardrock-Bruder von W und das Mädchen aus dem Osten, das hat einige Ass im Ärmel, aber die Storys und Probleme sind mir dann einfach noch ein bisschen zu schlicht und doch zu vorhersehbar. Da ist nichts mit zweiter Ebene oder Überraschung in der Charakterentwicklung. Aber dennoch bekommt man nebenbei, das finde ich dann wieder gut, doch einiges mit an Wahrheit über diese Zeit Anfang der 90er, also über den strukturellen Rassismus, den Sexismus, die Provinzproblematik, Rocker gegen Rapper, Moderne gegen Tradition. Das ist nicht nostalgisch, sondern ziemlich authentisch erzählt und dafür würde ich die Serie dann doch so ein bisschen feiern. Also ich bin so ein bisschen dazwischen.
Almost Fly, so heißt sie auf jeden Fall, kann sich jede ab morgen anschauen bei Sky und danach ist sie auch bei anderen Anbietern zu finden, kann man einfach kaufen. Vielen Dank fürs Gucken und Besprechen, Jenny Zilker hier in Deutschlandfunk Kultur.